Was ist denn hier schon wieder los?
Also, eigentlich wollte ich nur schnell eine Runde Doom in der Mittagspause spielen.
Und?
Aber Christian musste ja unbedingt wieder den Rechner plätten und Windows 2000 installieren. Frag mich nicht, warum.
Hey, Windows 2000 ist 25 Jahre alt geworden, Delphi ist 30 geworden und Photoshop 35. Das weiß man doch, ihr Banausen.
Hä? Du bist doch Linux-User. Warum benutzt du kein GIMP?
Felix, mach dich nicht lächerlich.
Wonach riecht das hier überhaupt? Ist das Blödsinn?
Genau. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Apple HDMI-Adapter zerlegt und Doom drauf installiert.
Blödsinn mit Blödsinn. Wieso machst du das eigentlich nicht gleich mit dem PDF?
Aha. Und wem von euch gehört das Jack vor der Tür?
Frag ihn nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 147 des Fokus und Linux Podcasts, aufgenommen am 24. Februar 2025 mit einem Redaktionsschluss am 21. Februar 2025. Und heute auch wieder in großer Runde mit spannenden Top-Themen, unter anderem
Python 3.14,
die FOSDEM 25,
GNOME 48 Beta,
KDE Plasma 6.3,
OpenSUSE und Slash News. Ja, und ich glaube, da müssen wir noch mal kurz auf den Opener-Pan eingehen. Es hat tatsächlich jemand geschafft, Doom auf einem Apple Lightning-Dongle zu installieren. Und so langsam wird es ein bisschen absurd. Also Rasenmäher, Schwangerschaftstest, das haben wir ja alles schon hier in Breite diskutiert. Aber dieser Lightning-Dongle, mir war gar nicht bekannt, dass das so overengineert ist. Wusstet ihr das? Das ist ja so ein richtig teurer Adapter, $50, glaube ich, kostet der. Und der hat ein richtiges SoC mit iOS drin.
Also das ist ja schon echt, echt viel, was man da auch machen muss, um das irgendwie, also HDMI und DisplayPort sind super schnelle Protokolle, und dass man dann da irgendwie Hardware drin haben muss oder einen Chip drin haben muss, das schockt mich jetzt nicht so. Ich meine, auch in den USB-Kabeln sind mittlerweile Chips drin, die sagen können, hey, dieses Kabel kann so und so viel Watt. Dass das jetzt genug Leistung ist, um Doom zu spielen, das war mir noch nicht bewusst.
Ja, vielleicht für den Kontext, also das Lightning-Protokoll oder der Lightning-Port, der hat zu wenig Bandbreite für HDMI-Signale. Deswegen haben die echt ein kleines SoC, das halt dann Komprimierung und Dekomprimierung regelt. Und ja, dadurch ergibt sich das dann halt eben. Und wir haben auch mal in die Shownotes so ein Video gepackt. Da sieht man wirklich so ein Demo-Playback, also im Startmenü bei den 90er-Jahre-Games war es ja immer so, wenn man eine Weile nichts gemacht hat, dann lief halt automatisch das Gameplay in so einem Endlos-Modus. Und das ist so eine mittlere Framerate, ne? Also das ruckelt schon so ein bisschen. Aber allein, dass es funktioniert, finde ich schon cool genug, dass wir es hier mal kurz erwähnen müssen. Genauso wie Doom, dass man jetzt im PDF-Reader spielen kann. Das ist ein lustiger Hack für Chrome und Vivaldi-Webbrowser. Da wird im Prinzip die PDF-API des Browsers ausgenutzt. Da kann man ja auch JavaScript drüber embedden und ausführen. Und die Person, die das gemacht hat, die hat auch schon erfolgreich Tetris drauf portiert und schafft es da auf 12,5 Frames per Second. Und das ist für einen PDF-Reader gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen.
Ist auf jeden Fall lustig, wenn man so eine dauerhafte Benchmark-Challenge hat, die sich so irgendwie ein bisschen durchsetzt, ne? Dass man sagt, okay, kann man das irgendwie darauf portieren?
Ich glaube, dieses Doom im PDF, das kam irgendwie, da habe ich so ein bisschen die Story of Hacker News verfolgt. Das war ursprünglich mal ein Tetris in dem PDF. Mhm. Und ich glaube, jetzt hat jemand Linux in dem PDF gemacht.
Stimmt.
Das startet dann eine RISC-V-VM, die über WebAssembly irgendwie in einem PDF läuft und funktioniert auch nur in Chrome, weil in Chrome hat man dieses PDF.js. Also JavaScript ist ein Teil der PDF-Spec, aber die meisten Parser oder die meisten Anzeigeprogramme für PDF haben das ziemlich restriktiv, weil PDF ja eh schon immer so ein Sorgenkind ist, was Sicherheit angeht. Und von daher ist das so ein Chrome-Ding. Und ich habe das tatsächlich mal für einen guten Zweck versucht zu basteln, und zwar so interaktive Formulare als PDF. Und das war schon, also ich beneide wirklich niemanden, der das implementiert. Das ist wirklich nicht schön.
Solche Projekte beantworten auf jeden Fall die Frage auch ganz anders. Manchmal, wenn man irgendwie Bock hat, was zu bauen, zumindest ich mir das so, dass ich manchmal mich da frage, was mache ich jetzt? Und dann mal nach einer sinnvollen Idee suche. Aber man kann auch einfach irgendwas machen, einfach weil es geht.
Genau.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Finde ich legitim. Hat schon immer gut funktioniert als Ausrede. Because it works. Und damit kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Und Und da gab es einmal Feedback vom lieben Stefan, Grüße gehen raus, über Mastodon zur letzten News-Episode. Er schreibt, höre gerade die letzte Focus- und Linux-Ausgabe. Ja, ich benutze Ecosia und die Suchmaschine ist super. Ich muss vielleicht dreimal im Jahr eine andere Suchmaschine nutzen, wenn ich mit den Treffern unzufrieden bin. Also, give it a try. Und vielen Dank für den vielen coolen Content. Höre immer begeistert zu. Ja, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Das freut uns natürlich zu hören. Und auch schön zu hören, dass es Leute gibt, die tatsächlich Ecosia nutzen. Ich glaube, das ist jetzt der Garant dafür. Das müssen wir uns auch mal anschauen. Ist also keine Nischensuchmaschine. Es gibt die User tatsächlich. Und Felix, du hast noch Feedback zur Config-Management-Camp-Episode mitgebracht.
Ja, genau. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von Jan. Und der hat sich quasi für die Episode bedankt. Freuen wir uns natürlich immer über jeden Gruß und alles, was wir von euch hören. Und hat uns darauf hingewiesen, dass der Link zur Aufzeichnung des Main-Tracks quasi defekt ist, der geteilt wurde, und ob wir das korrigieren können. Und da wurde noch ein bisschen dran rumgeschaufelt und das Ganze wurde quasi zu einer Playlist gemacht. Also da wurden quasi, das wurde so ein bisschen umgeändert. Ich meine, wir haben den geupdateten Link aber hochgeladen, oder?
Genau, ja. Also es waren zwei Playlists, die wurden zu einer gemacht von dem Anbieter, der da die Aufnahmen gemacht hat. Und ich weiß auch gar nicht, wir sind, glaube ich, über irgendwelche Umwege an diese erste Playlist gekommen, weil wir irgendeinen Direktlink zugeschickt bekommen haben und da war die Referenz auf die Playlist. Und ja, jetzt gibt es nur eine und die findet ihr natürlich in den angepassten Shownotes der letzten Episode. Kommen wir kurz zum Follow-up. Und wir hatten ja vor einiger Zeit mal über den Linux-Support für das Qualcomm Snapdragon X1 Elite SoC gesprochen. Da war ja das Versprechen letztes Jahr, dass es bis Ende des Jahres eine erste funktionale Version geben soll oder einen brauchbaren Zustand im Linux-Kernel. Und naja, es scheint jetzt eher so zu sein, als wäre die Ausarbeitung des Linux-Supports eher so schleppend, zumindest wie sie gerade verläuft. Also es gibt jetzt wohl eine experimentelle Grafikbeschleunigung und im Forum gibt es aber auch immer noch WLAN-Probleme, die diskutiert werden. Haben wir mal verlinkt, könnt ihr gerne reingucken. Ich glaube, das wird dann doch noch ein bisschen dauern, auch wenn es einige X1 Elite-Geräte da draußen gibt. Aber so richtig stabil läuft Linux da leider noch nicht drauf.
Ja, ansonsten haben wir noch eine kleine Umbenennung. Und zwar haben wir schon mal berichtet über Serpent OS. Und da wurde jetzt announced, dass sie mit dem Namen nicht mehr so ganz zufrieden waren. Und das Ganze wird jetzt umbenannt in Arian OS. Und das liegt einfach tatsächlich nur daran, dass der Name nicht so vertrauenswürdig war. Das heißt, wer will denn auf das Schlangen-OS? So. Und haben sich jetzt neuen Namen quasi abgeleitet von den irischen Wurzeln. Also, ja.
Cool.
Wenn ihr nach dem Projekt sucht, das weiterverfolgen wollt, findet ihr das jetzt unter neuem Namen.
Dann gibt es noch eine kurze Ankündigung von der Sovereign Tech Agency. Die investiert jetzt nämlich in Eclipse. Ja, also die Rede ist von der IDE. Und da werden jetzt 515.000 Euro in die Eclipse Foundation investiert. Und vor allem die IDE soll davon profitieren, aber eben auch andere Bibliotheken und kleinere Projekte, die im weitesten Sinne zu diesem Ökosystem dazu zählen. Und das große Ziel ist es, das Vulnerability Management zu verbessern und vor allen Dingen auch das Thema SBOM mal anzugehen. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema, das ist in aller Munde und ergibt absolut Sinn, da ein bisschen zu investieren. Und dann habe ich eine News hier in der Liste gesehen von dir, Felix, wo ich erst dachte, das wäre irgendwie Scam oder Fake News, aber das scheint ja wirklich zu stimmen.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch nicht so 100% rausgefunden, wie es dazu gekommen ist, also was der Track dahin ist. Auf jeden Fall wurde announced, dass ab dem 20.02. ist die Obsidian Commercial License optional. Mhm. Das heißt quasi, ja, man kann die immer noch kaufen. Oder quasi, und tatsächlich, so ist auch der Hinweis, das würde natürlich die Entwicklung unterstützen, aber sie sind dazu davon abgerückt, dass es quasi auf jeden Fall, dass man eine braucht, wenn man die in einem Unternehmen, ich glaube vorher war es größer 2 oder 3 User, einsetzt. Und ja, das ist natürlich sehr cool. aber vielleicht auch die Aufforderung trotzdem, ich finde auch trotz, also bei so einem Move ist vielleicht nochmal der Hinweis darauf für die Leute, die das Projekt gerne unterstützen, ne? Da kann man das dann trotzdem natürlich machen. Genau.
Ja, ist aber trotzdem eine coole Sache. Also für mich wird das jetzt auch deutlich interessanter, weil ich es halt eben auch einfach im beruflichen Kontext erstmal nutzen kann, ohne jetzt direkt mir eine Subscription zu holen oder das Ganze monetär zu unterstützen. Also eine coole Aktion auf jeden Fall. Kommen wir zum Aufreger des Monats. Ja, und was soll ich sagen? Ich hatte neulich so eine Situation, da habe ich abends so meine Sachen gepackt für ein Event, auf das ich dann nächsten Tag gefahren bin. Und habe dann noch schnell eine E-Mail getippt und ich habe ja viele mechanische Tastaturen, die auch mit Open-Source-Firmware laufen und die wechsle ich ab und zu. Und aktuell steht hier eine GMMK Pro und das ist halt so eine Tastatur, da fehlt die POS1-Taste. Also es gibt eine Endetaste, um ans Ende der Zeile zu springen, aber nicht für POS1. Dachte ich so, ist ja gar kein Thema, ist ja Open Source, kannst du dir mal schnell das Layout beim Hersteller runterladen, kannst dir POS1 auf irgendeinen Layer hinzufügen, backst das schnell und dann wird das schon passen. Und da bin ich in eine richtig fiese Stolperfalle reingelaufen, die dann dafür sorgte, dass meine Tastatur komplett dysfunktional war und aus dieser 10-Minuten-Aktion dann halt mal eben 2 Stunden wurden. Weil es gibt bei der Tastatur eine V1 und eine V2-Firmware, aber anscheinend gibt es nur eine V1-Tastatur zu kaufen. Also diese zweite V2, die scheint es überhaupt nicht zu geben da draußen. Und ich habe halt die QMK-Firmware, so heißt eben das Projekt, das hier zum Einsatz kommt. Die haben auch eine WebGUI. Wenn du jetzt nicht dir das riesige GitHub-Repository klonen willst, kannst du dir in so einer WebGUI einfach schnell mal zusammenklicken, wie dein Layout aussehen soll. Kriegst dann so ein Binary-File und das kannst du mal eben schnell flashen. So, und das habe ich halt gemacht, aber dann war die Firmware halt kaputt, weil ich V2 statt V1 genommen habe. Und das hatte auch leider zur Folge, dass es gibt so einen Shortcut bei diesen ganzen mechanischen Tastaturen, die mit quelloffener Firmware kommen, dass du die in Bootloader packen kannst. Wenn deine Tastatur nicht mehr reagiert, hast du einen Shortcut und dann ist die im Bootloader. Ja, und das ist halt, weil die Firmware komplett kaputt war, ging das nicht. Und dann musste ich die auseinanderschrauben. Und das ist halt so ein 2 Kilogramm Alublock, diese Tastatur, mit, keine Ahnung, 12 Schrauben, die ich dann um 23 Uhr auseinandergeschraubt habe. Ich weiß nicht, wie viele mir ins Gehäuse reingefallen sind und dann mit der Pinzette rausgesucht werden mussten. Ihr könnt euch vorstellen, meine emotionale Verfassung war da eher suboptimal. Aber ich habe es dann hinbekommen, Tastatur läuft wieder. Und jetzt habe ich mir auch gleich in das Layout noch einen weiteren Shortcut für den Bootloader-Modus reingesetzt, damit mir das ja nicht nochmal passiert.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem legitimen Aufreger. Ja. Das ist auch immer fies, wenn man halt in solch was abrutscht, ne? Wenn man eigentlich nur kurz was machen will und dann plötzlich steckt man dann irgendwo im. Ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ich quasi vor allen Dingen bei so Handwerk, bei so Schraubersachen, dass ich dann kurz was machen wollte und dann war ich aber zu eilig und an der entsprechenden Stelle nicht sorgfältig genug und dann ist kaputt.
Klassiker. Nach Fest kommt ab, Felix, das weiß man doch.
Ja. Das war quasi die beiden, ich hatte mal früher so 2 Karten, irgendwie man hat ja immer so Postkarten von so, also in so manchen Bars hängen ja immer so lustige kleine Karten und ich hatte 2 Karten am Schreibtisch hängen. Die eine war, ich kann das alleine, oh kaputt. Und die zweite war, was soll ich mitbringen? Gute Laune, hab dann abgesagt.
Nicht schlecht, ja. Mein Favorit in der Richtung wäre, lass die Katze in Ruhe, lass die Katze, okay, komm her, ich mach ein Pflaster drauf. Und damit kommen wir mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht Jan mit einer neuen Python-Version. Was gibt's da Neues? Erzähl mal.
Genau, es ist jetzt gerade Python 3.14 erschienen und da gibt's ein paar spannende Änderungen drin. Das Ganze ist nicht so ein riesengroßer Release, aber trotzdem ziemlich spannend, und zwar auf Umgebungen, die nicht Windows und macOS sind. Das ist komisch, irgendwie hätte man da vielleicht einfach Linux und BSD schreiben können. Also ich vermute, das sind sie. Da wird jetzt Fork Server als Standard genommen für das Multiprocessing und das Process Pool Executor Modul. Mhm. Und zwar ist der Fork Server, also vorher hat einfach immer, wenn ein Fork entstanden ist, wurde der aufrufende Prozess geforkt und quasi einen Klon davon erstellt. Das heißt, man hat, wenn man das in verschiedenen Ebenen macht, hat man so einen Prozessbaum eher. Und der Fork Server ist ein Prozess und Kinderprozesse von dem, die einen neuen Prozess wollen, melden sich bei dem und der forkt sich dann selber. Das heißt, es gibt einen Prozessbaum, der nur eine Ebene hat. Das heißt, man hat den Fork-Server und alle untergeordneten Prozesse sind direkte Kinder von dem. Annotations werden jetzt lazy geladen. Das kennt man, wenn man Python programmiert hat, vielleicht, ich glaube, bei den iter-Tools ist der least recently used cache dabei. Dann schreibt man @itertools.lau-cache über die Funktion. Und dann ist das quasi so eine Art Metaprogrammierung in Python. Also der Input von dieser Annotation-Funktion ist die Funktion, die man damit annotatet. Und auf jeden Fall wurde das jetzt geändert, dass die lazy geladen werden. Das heißt, nicht wenn dieses ganze Ding geladen wird, werden sofort alle Annotations ausgewertet, sondern erst, wenn sie wirklich fällig sind. Das hat den Vorteil, dass man keine Forward References mehr machen muss. Also dass man nicht, wenn man etwas erst später deklariert, vorher irgendwie einen String durchgeben muss. Und die können trotzdem weiterhin zur Laufzeit inspiziert werden. Wer aus dem Future-Modul jetzt Annotations importiert hat, das ist jetzt deprecated, wird aber nicht vor dem EOL von 3.13 entfernt und das ist in 2029, also ein bisschen Zeit ist noch. Und ich finde, die spannendste Änderung ist ein neuer Python-Interpreter. Der ist funktionsgleich mit dem alten, also da ändert sich nichts für alle AnwenderInnen. Aber der ersetzt, also so ein Interpreter und auch Emulatoren, die haben meistens einfach ein großes Switch-Case-Statement mit dem Opcode, also der aktuellen Anweisung, die sie gerade ausführen müssen. Und dieser große Switch-Case-Block wurde jetzt durch Tail-Calls ersetzt. Das Tails-Calls sind kleine Funktionen, die keinen eigenen Stack-Frame haben, also die so minimal sind, dass das sind meistens dann nur ein paar Assembly-Instruktionen, also in normalen Programmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier bei Python aussieht. Und auf jeden Fall erlaubt das dem Compiler, der den Python-Interpreter compilet, mehr zu optimieren. Und erste Benchmarks zeigen, dass der neue Interpreter zwischen 3% und 30% schneller ist.
Wow.
Und in dem Pi-Performance-Benchmark ungefähr zwischen 9% und 15%. Das Ganze gibt es aktuell nur auf Klang 19 und neuer und auch nur auf x86, 64 und Arch 64, also macOS M1-Prozessoren und alle anderen möglichen ARM64-Umgebungen, alle möglichen aktuellen ARM64-Umgebungen und AMD64. GCC-Support soll noch folgen und das Ganze ist aktuell nur Opt-in mit --with --tail --call --interp. Und EntwicklerInnen raten zu Profile-Guided Optimization, also dass man erstmal ein Auge drauf hat, ob das wirklich für für eure Workloads dann auch besser ist als der vorherige Interpreter. Ja.
Spannend.
Weiter geht's mit Self-HTML und Christian.
Ja, jetzt wird's wieder so ein bisschen retro. Wir haben heute wieder eine sehr jubiläenträchtige Episode. Kennt ihr noch Self-HTML? Habt ihr das schon mal vernommen?
Das sind diese kleinen, also ich erinnere mich so ein bisschen vage an diese kleinen Self-HTML-Testlogos, dass das irgendwie konform ist mit irgendwas, oder?
Ja, das geht in die Richtung von dem HTML-Validator vom W3C. Aber du bist zumindest in der richtigen Zeitepoche. Lasst uns einfach mal so 30 Jahre zurückspulen. Ja, ja. Ich nehme euch mal mit ins Jahr 1995 und dann fragen wir uns erstmal, was ging denn so 1995? Ja, damals war Helmut Kohl Bundeskanzler, Rednex war mit Cotton Eye Joe 10 Wochen in den Charts. Bin mir sicher, die Info wolltet ihr haben. Multimedia war das Wort des Jahres. Also Jugendwort des Jahres gab es damals, glaube ich, noch nicht. Und Susanne Daubner hat die auch noch nicht vorgelesen. Aber Multimedia war das Wort des Jahres, weil da einfach computertechnisch richtig viel ging in dem Jahr. Denn es wurde zum Beispiel die erste PNG-Version veröffentlicht und Java und Bionade wurden erfunden. Und parallel, also alles in einem Jahr, hat Red Hat Linux 1.1, 2.0 und 2.1 veröffentlicht. Und darum soll es eigentlich gehen, am 4.6. hat Stefan Möns die erste Version der Self-HTML-Dokumentation veröffentlicht. Also das Ganze ist im Prinzip so eine sehr große Dokumentation oder so eine statische Webseite zu HTML. Also damals, ja, da war HTML in der Version 2.0 aktuell und da gab es auch den RFC 1866, der dann auch diese Webformulare eingeführt hat, dass man irgendwo Name, Gästebucheintrag oder Zähler so gebaut hat und die dann halt eben mit einem Mausklick hochladen konnte. Und das war damals ein sehr beliebtes Standardwerkzeug, um sich HTML anzueignen. Also es gab auch Fachbücher dazu, so ist es nicht, aber am Anfang war das vor allem englischsprachige Lektüre und Self-HTML war halt ein deutsches Projekt, das eben Stefan Münz hier gestartet hat. Ja, und das habe ich damals halt auch genutzt und dieses Projekt gibt es tatsächlich immer noch, aber seit 2010 benutzt die Seite MediaWiki, also die Software, die wir auch von Wikipedia kennen, die ist da mittlerweile im Unterbau. Und vorher war es halt so eine statische Webseite. Das war so ein 70 Megabyte ZIP. Das hast du auf irgendeiner CD von Computerbild oder Linux intern oder was man damals so gelesen hat, bekommen. Hast du dann entpackt und dann hast du halt so eine riesige Dokumentation gehabt, wo wirklich die Tags erklärt wurden, wie eine HTML-Seite auszusehen hat. Ein bisschen ASP.NET war auch mit drin. Und das war ein richtig cooler Einstieg in dieses Rabbit Hole der Webseitenentwicklung damals. Ja, und diese alten Versionen, die gibt's auch immer noch als Mirror, haben wir mal in die Shownotes gepackt und kann man auch immer noch runterladen. Und ja, es war also ein cooles Werkzeug für die Einführung und auch als Nachschlagewerk gleichermaßen gedacht und auch geeignet. Und Stefan Münz ist dann 2007 allerdings ausgeschieden aus dem Projekt aufgrund von Unstimmigkeiten. Aber seitdem geht das Projekt trotzdem weiter. Also es gibt viele Leute, die da echt immer noch Inhalte ergänzen. Also da gibt's auch ganz viel zu JavaScript und HTML5 und den ganzen neuen Standards, was sich da so tut. echt bemerkenswert, dass es immer noch so ein großes Thema ist dieser Tage. Und deswegen hat sich die Community auch gedacht, das müsste man doch irgendwie feiern. Und das tun sie jetzt, nämlich zwischen dem 23. und dem 25. Mai diesen Jahres in einer Jugendherberge nahe des Hauptbahnhofs in Mannheim. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so einladend, aber ich glaube, die haben da Special Deals, wird auf der Seite beschrieben. Und die machen da öfters mal Treffen, deswegen ist das die Location, die auch wohl für alle am besten passt. Da gibt es einen Erfahrungsaustausch und so eine Anti-Konferenz, wo man sich einfach mit den Leuten mal so ein bisschen austauschen kann. Gemeinsames Essen und natürlich auch eine Mitgliederversammlung. Also wenn ihr schon immer mal Danke sagen wollt, weil Self-HTML euch ein bisschen geholfen hat früher, dann wäre das vielleicht genau euer Event und Infos dazu gibt's in den Shownotes. Für mich war das so eine schöne Zeitreise, weil mich hat es daran erinnert, als ich so 13, 14 war und dann wirklich damals angefangen habe mit Skite und Enview, beziehungsweise wie es jetzt heißt, Composer, erste Webseiten zu erstellen mit HTML 4.1 Transitional, bevor es XHTML Strict gab und naja, spätestens seit HTML 5 hat sich ja sehr viel getan. Also interessant, schön, dass es dieses Projekt immer noch gibt.
Ich finde eigentlich auch die Idee irgendwie ganz witzig, das in einer bestimmten Sprache halt zu machen, ne? Also nicht in Standard, quasi eigentlich Industriestandard, Englisch quasi, also die, dann hätte man ja einfach die ganz normale Dokumentation, sondern irgendwie so einen Twist zu sagen, okay, nee, das ist dediziert irgendwie eine deutsche Dokumentation.
Genau.
Wo man sich auch dann die ganze Übersetzungsführung machen muss. Ich glaube, so mehr, wo ein Mehrwert dann besteht im Zweifelsfall ist, wenn jemand einen anderen Ton trifft, ne, und nicht einfach nur quasi automatisch Copy-Paste-Übersetzung, sondern einfach einen anderen Erkläransatz irgendwie hat. Und dann kann man da, glaube ich, auch ein bisschen was rausziehen.
Ja, voll. Und ich finde es halt schön, dass sie auch echt so den Absprung in die neue Zeit geschafft haben. Also wenn man auf der Seite ist, die wir natürlich auch verlinkt haben, ist so einer der ersten Hinweise, der einem ins Gesicht springt, guck auf unserem Discord-Kanal oder auf unserer Mastodon-Seite vorbei. Total cool. Also finde ich super, dass man da mit der Zeit geht. Kommen wir zu den FOSDEM-News. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Dinge, die man besprechen oder im Nachgang sich anschauen könnte.
Ja, wir wollten einfach nur mal ein paar Highlights setzen, irgendwie, was da so passiert ist. Also nochmal als Reminder, es gab am 1. und 2. Februar die FOSDEM 25 auf dem Campus Solbosch der Universität Brüssel. Und ja, unter anderem ging es dann nämlich, es gab also ein Thema war zum Beispiel Linux im Kernel, was wahrscheinlich auch Jan viel beschäftigt hat, denke ich mal, oder halt irgendwie so ein bisschen ein Thema ist auf jeden Fall bei allen Leuten, die sich so ein bisschen mit Rust beschäftigen. Und da gab es einen Talk von Miguel Ojeda, einer der Betreuer der Rust-Integration im Linux-Kernel, und der hat quasi einen Talk gemacht zum Fortschritt des Projekts. Und es hat sich da ja auch seitdem noch ein bisschen was getan. Es gab ja auch ein bisschen noch Interaktion quasi auf der Mailingliste. Und da ging es eben darum, wie das Ganze so ist. Also wer sich dafür interessiert, vielleicht kann man sich da nochmal die entsprechenden Talks dazu nochmal angucken. Habt ihr dazu irgendwas mit, also zu dem ganzen Rust im Kernel Takes der letzten Wochen irgendwie ein bisschen was mitbekommen? Oder was war da so euer Eindruck?
Also ich glaube, Jan hat da nachher noch ein paar Infos. Mich hat es tatsächlich echt erschlagen, weil sehr viel hitzige News im Internet zu lesen waren zu dem Thema Rust im Kernel und ich gar nicht so richtig weiß, was da als Phase ist.
Ja.
Genau, dann würde ich das auch einfach jetzt mal, dann gehe ich gleich mal rüber zu meiner Story, hätte ich jetzt gesagt. Darum geht es nämlich genau eigentlich, um diesen Rust for Linux-Streit, der jetzt schon seit ein paar Wochen am Schwelen war und die Konsequenzen, die daraus jetzt gezogen wurden. Und zwar ursprünglich, das, was es ausgelöst hat, der Zankapfel sozusagen, war, dass Abdil Janulge einen Patch eingesendet hat, der eine Rust-Abstraktion für das bestehende DMA-Interface des Kernels enthält. DMA ist Direct Memory Access, also das ist, wenn man sehr schnell sein möchte und mit I/O-Geräten interagieren möchte, vielleicht irgendwie ein GPU oder was man halt so als extra I/O hat, dann kann man den Speicher von der GPU auf eine Adressrange des Hauptprozessors mappen. Das heißt, wenn man dann in eine bestimmte Adresse schreibt, die da gemappt wurde, schreibt man direkt in die GPU. Und die Ursprungsmail von dieser Patch-Chain, die habe ich auch in die Shownotes gepackt, wer da nachlesen möchte. Und dieser Patch ging an den Maintainer des DMA-Subsystems Christoph Hellwig. Der lehnte den Patch ab mit den Worten No Rust Code in Kernel/DMA, please.
Uff.
Und das, was so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, war, dass der Patch fasst den C-Code des Subsystems gar nicht an. Also der ändert nichts an dem C-Code, hat auch keine Ambitionen, den zu ersetzen. Es ist lediglich Code, der Rust-Code, der um diesen C-Code also der den C-Code aufruft und in Rust-Bindings übersetzt. Das heißt zum Beispiel Return-Values werden ersetzt durch das Result-Enum und so weiter und so fort. Und der Maintainer hat dann erst vorgeschlagen, dass wenn Rust-Treiber das DMA-Interface nutzen wollen, dann sollen sie doch bitte direkt das C-API aufrufen und nicht quasi eine Abstraktion im Kernel aufrufen. Dann hat Christoph weitergemacht und gesagt, dass er Erfahrung mit solchen mehrsprachigen Projekten gemacht hat. Also im Falle des Kernels wäre das dann C, Rust und Assembly. Und dass sich das wie ein Krebs ausbreitet. Rust als Sprache meinte er dabei explizit nicht. Er sagte, dass es nicht seine Lieblingssprache ist, aber dass es eine der besseren neuen Sprachen ist. Er wurde dann angesprochen, was denn sein Lösungsvorschlag ist. Und daraufhin meinte er nur, dass er kein Interesse daran hat, dass Linux zu einem mehrsprachigen Projekt wird und dementsprechend auch nicht helfen wird. Linus meldete sich dann nach einiger Zeit zu Wort und sagte, dass er notfalls das Veto von Christoph überstimmen würde und den Code mergen würde. Nach Linus sind die Maintainer von Subsystems nicht in der Position zu entscheiden, wie ihr Code genutzt wird. Also sie können sich entscheiden, dass sie in ihrem Code kein Rust wollen, das ist fair, aber sie können nicht bestimmen, quasi, wie soll ihr Code genutzt werden. Sie können nicht vorschreiben, wie der von ihnen geschriebene Code dann im Endeffekt genutzt wird. Dann gab es noch so eine kleine Debatte, wie das generell sein soll. Also wenn jetzt irgendwas geändert wird im C-Code und dann der Rust-Code nicht mehr funktioniert, wer dann verantwortlich ist und ob man das dann trotzdem mergen kann. Da wurde gesagt, dass der Rust-Code wichtig ist, aber dafür gibt es ja auch den Linux Next Branch. Und ich glaube, was wichtig dabei ist, ist, dass Linux nicht als ein Projekt gesehen werden sollte, sondern als eine Sammlung von vielen Projekten, die dann im Endeffekt zu einem Kernel zusammengefügt werden und werden können. Es sind ja bei weitem nicht alle Module und Subsystems immer an. Die werden ja dann beim Compilen durch Umgebungsvariablen und Defines gesetzt, ob die aktiv oder inaktiv sind. Und dementsprechend gibt es in all diesen kleinen Projekten, je nach MaintainerInnen, ja, auch unterschiedliche Standards in Sachen Code, Design und Qualität. Das ist so der ursprüngliche Streit, der jetzt auch, ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob das jetzt gemerged wurde oder nicht. Aber ich denke, wenn Linus gesagt hat, das wird gemerged, dann wird das auch passieren. Greg Crower Hartman, einer der anderen Hauptentwickler von Linux, der eigentlich bei jeder Security-Issue auch mit involviert ist, hat sich da nochmal auch pro Rust ausgesprochen. Der meinte, dass das ganze Fehlerklassen einfach eliminieren würde, wenn Teile vom Kernel in Rust neu geschrieben werden oder neue Teile vom Kernel direkt in Rust geschrieben werden. Kommen wir jetzt zu den Konsequenzen, die daraus gezogen wurden. Und zwar zum einen Hector Martin, den kennt man als Gründer von Asahi Linux. Und er sah in diesem Streit ein wiederkehrendes Problem im Entwicklungsprozess. Er selber hat viele Änderungen am Kernel selber entwickelt, außerhalb des Main Trees, und wollte sie dann upstream. Das sind vor allem Sachen für M1-Support, also M1-2-3-4-Support im Linux-Kernel, dass die geupstreamt werden. Und die waren vornehmlich in Rust geschrieben. Mhm. Und er hat viele von diesen, also ihm ist dieses Problem wohl mehrmals passiert, dass sich MaintainerInnen einfach dagegen wehren oder dass sie das nicht wollen, dass Rust-Code in ihrem Code landet oder mit ihrem Code interagiert. Und dazu führte auch noch viele Probleme des Kernels an, die sowohl technischer als auch interpersonaler Natur sind. Also zum Beispiel, dass man nicht Clang-Format benutzen kann, sondern irgendwie seinen Code manuell formatieren muss, dass man immer irgendwelche obskuren Makroprogramme laufen lassen muss, bevor man committen kann. Und dann halt noch Probleme wie diese sturen Maintainer. Und dabei hat er auch gesagt, dass er versucht hat, diese MaintainerInnen, die sich dagegen weigern, auf den sozialen Medien anzuprangern, und dass er sich in einer Position sieht, wo er nicht mehr wirklich weiter weiß, also wo seine Patches nicht akzeptiert werden, aber auch nicht wirklich was tun kann. Und daraufhin hat Linus damit reagiert, dass das Problem wahrscheinlich bei Hector liege und dass man nicht den Linux-Kernel-Prozess über soziale Medien, also dass man da Konflikte nicht über soziale Medien austragen sollte. Mhm. Und als Konsequenz aus dieser ganzen Situation und seiner einfach Ermüdung, Burnout vom Linux-Kernel-Prozess hat Hector dann seinen Rückzug aus der Kernel-Entwicklung angekündigt. Hat auch einen Patch eingeschickt, der ihn selber als Maintainer entfernt. Und das Asahi-Projekt geht jetzt an 7 erfahrene EntwicklerInnen über, die quasi ihr schon in dem Projekt waren. Genau, das ist der eine Rücktritt und dann der zweite Rücktritt, das ist von Carol Herbst. Das ist einer der EntwicklerInnen von Nouveau, dem quelloffenen NVIDIA-Treiber. Der hat ebenfalls seinen Rücktritt angekündigt. Und zwar nicht unbedingt aus diesem Grund. Wahrscheinlich hat er dazu auch beigetragen. Aber genau, fangen wir erstmal an. Carol Herbst ist selber Red Hat-Angestellter und heutzutage kennt man ihn eher für seine Arbeit an Mesa und RustyCL. Und er hat schon länger wenig am Entwicklungsprozess und am Review-Prozess für Nouveau beigetragen und begründete jetzt schließlich diesen Schritt, das offiziell zu machen, damit, dass einer der Linux-MaintainerInnen gesagt hat, also in einer E-Mail geschrieben hat, we are the thin blue line. Mhm. Und das war für ihn inakzeptabel und für ihn, glaube ich, einfach der Tropf, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und die Entwicklung geht jetzt über an Liud Paul und Danilo Krumrich. Die arbeiten ebenfalls beide bei Red Hat und waren auch vorher schon Nouveau-MaintainerInnen.
Uff.
Ja, das kannst du laut sagen. Ich kann beide Gründe sehr gut nachvollziehen, dass auch Carol hat angemerkt, dass die Linux-Entwicklung ein sehr kräftezehrender Prozess ist. Es ist vor allem auch für EntwicklerInnen, die jetzt aus neueren Generationen kommen, ist das halt das Einsenden von Patches über E-Mail und all diese kleinen technischen Hürden für eine Generation, die an GitHub und GitLab gewöhnt ist, macht das alles nicht einfacher. Ich hoffe, dass der Linux-Kernel unter solchen Entscheidungen nicht zu groß leidet. Ich glaube aber gerade diese beiden Personen, das sind schon herbe Verluste für den Kernel.
Das befürchte ich auch, ja. Also das, gerade Hector Martin ist ja schon, muss man echt sagen, ein sehr, sehr fachlich versierter Mensch, der bei der Portierungsarbeit von Linux für die Apple Silicon Geräte einen enormen Mehrwert geleistet hat und kann auch verstehen, dass man da irgendwann keinen Bock mehr hat, sich mit solchen interpersonellen, schöner Ausdruck, Problemen abzugeben. Ja, wenn es doch eigentlich das Interesse für alle sein sollte, hier im Prinzip eine technische Lösung vorwärts zu bringen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch blöd, Leute öffentlich zu blamen. Das ist natürlich auch immer so die Frage, ob das zum guten Ton gehört. Aber bei der Linux-Kernel-Entwicklung ist ja schon länger bekannt, dass da so das Zwischenmenschliche öfters mal Luft nach oben hat.
Ist auch, finde ich, super schwer, da so ein bisschen von außen drüber zu sprechen, wenn man nicht so richtig tief drin ist, ne, in den Gruppen. Du weißt ja nicht, was die Leute sich da so gegenseitig sonst erzählen und sowas. Und ja, tatsächlich generell Interaktionen über Social, gut, wie sollst du sonst interagieren? Aber ich finde, Interaktion über Social Media ist ja sowieso meistens so ein bisschen fragwürdig.
Ja,
also
funktioniert halt nicht.
Eh nicht so der Fan von. Und ja, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Und tatsächlich Entwicklung, man sagt das immer so, ja, es ist ja eigentlich was Technisches, aber tatsächlich ist Entwicklung ja was zutiefst Menschliches eigentlich, ne? Es ist
voll
so eine Mischung eigentlich. So klar, auf der einen Seite reagiert man halt auf mit der Maschine oder generell mit den Interfaces, aber diese ganzen Schnittstellen und sowas, vor allen Dingen halt bei größeren Projekten, entstehen ja immer da, wo Leute entweder sehr gut können oder nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Standardparadigma, ne? Dass immer da, wo die Leute sich gut verstehen, enge Kopplung entsteht und wo die Leute sich nicht abkönnen, ganz, ganz lose.
Ja, absolut. Ja, es ist auch, vor allen Dingen Programmierung ist halt nicht nur zwischenmenschlich eine Herausforderung, weil man halt das Gelesene ja auch einfach ja, fehlinterpretieren kann, sondern es ist halt auch unfassbar politisch geworden, muss man ganz ehrlich auch sagen. Und das sind halt einfach zwei Dinge, die in geschriebener Form nicht sehr gut zu verbalisieren sind. Ja. Unschön, auf jeden Fall. Deswegen auch, Jan, Hashtag der Episode, wie nennen wir das bezüglich der News?
Wir haben uns entschieden für Hashtag Frustration. Also wie Frustration, nur ohne F.
Sehr schön.
The big frustration. Ja. Ich fand aber, also es war bei Heise war ein ganz netter Satz dazu nochmal, dass die generelle Rust-Integration eigentlich auch auf Bezug von den Talks bei der FOSDEM von Linus und eben Greg Rohr-Hartmann schon supported wird. Und eins der Argumente, die genannt wurden, ich weiß gar nicht, ob das von dem Autor ist, von dem Heise-Autor oder generell von einem von den beiden, aber dass es, also kann man es als ein Argument aufnehmen, dass es auch um die Zukunft quasi von dem Projekt geht, dass man sagt, okay, um Nachwuchs zu finden und Leute, die halt Bock haben, sich damit zu beschäftigen, Teile quasi dann eben in Rust zu schreiben, weil es gar nicht so leicht ist, eben so deep down C-Assembly-Entwickler zu finden.
Ja.
Finde ich irgendwie witzig. Das so als Argument. Ist die Frage, ob, also jetzt Rust ist jetzt auch nicht ganz un, also nicht ganz trivial und sich da einzufuchsen, wenn man auf der Ebene ist, könnte man wahrscheinlich dann auch C, denke ich mal. Und um da zu arbeiten in so einem Multiprojekt, muss man sowieso, glaube ich, eine ganz gute Übersicht über beides haben. Ne? Du kannst ja einfach nicht einfach sagen, ja, ich mache nur Rust und kann kein C.
Ja.
Aber das wird auch schwierig.
Ich glaube auch, dass das echt so ist, wenn Leute jetzt heutzutage studieren, naja, guess what, die lernen halt keinen Fortran mehr in der Uni. Ja? Und kann mir auch vorstellen, dass da bei einigen modernen Universitäten sicherlich auch eher Rust oder Golang vielleicht Themen sind, mit denen man sich beschäftigt, statt C. Und das, was Jan auch vorhin sagte, dass wenn du Maintainer bist, dann, dass sich niemand dazu zwingt, Rust zu supporten, okay, aber wenn jetzt jemand das halt nutzen will, was du gemacht hast, finde ich, sollte man das halt nicht sich da in den Weg stellen, weil dann verbaut man sich halt einfach die Zukunft von so einem Projekt.
Ja.
Ja. Aber ist halt alles so ein bisschen Hörensagen.
Ja. Vielleicht können wir nochmal quasi, wir machen jetzt ein bisschen Hin- und Rücksprünge. Ein Rücksprung zu den restlichen FOSDEM-News, die wir noch linken wollten,
ja,
war, tatsächlich gibt es auch von Daniel Kipper von Oracle, gibt es quasi wahrscheinlich jedes Jahr so ein Update zu Grub. Also wenn ihr euch nochmal the News of Grub reinziehen wollt, gibt es da auch noch einen Talk. Und was ich ganz spannend war, Fazit Leonard Pöttering, 15 Jahre System D.
Oh!
Und quasi auch ein bisschen mit dem Ausblick, dass es noch weitergeht in der Entwicklung und dass unter anderem Boot Integrity quasi jetzt eins der Themen ist, die sie nochmal ein bisschen mehr angehen wollen. Also eigentlich ganz, ganz spannende Sachen.
Da muss ich, glaube ich, mal reinschauen. Also ich glaube, das hat Potenzial für spicy Takes, dieser 15-Jahre-System-D-Talk. Kann mir auch vorstellen, ich glaube, der Lennart interagiert auch gerne mit dem Publikum. Da gibt es sicherlich die ein oder andere spannende Frage.
Ansonsten mit einem Sprung. Nächstes Thema, Repebble.
Oh ja, das ist wieder ein total cooles Open-Source-Projekt, das jetzt weitergeht, also soll man mal sagen, totgesagte Leben länger, Repebble. Und das ist ja so ein bisschen Kofferwort aus Re und Pebble. Naja, und Pebble war 2013 die erste kommerziell erfolgreichste Smartwatch, wenn man so will. Also war so die erste, die wirklich groß rausgekommen ist, die groß umgesetzt und verkauft wurde. Habt ihr von der schon mal gehört?
Nur von dir, als du mir das Bild gezeigt hast.
Ich erinnere mich so vage daran, aber das Thema war für mich damals komplett uninteressant, deswegen war ich da nie so drin. Eigentlich ist es das immer noch. Ich trage nicht gerne Armaturen.
Ja, alles nachvollziehbar. Naja, aber das ist ein Projekt, das ist 2008 vom Studenten Eric Michikowski gestartet worden. Und das mündete dann in einer Kickstarter-Kampagne und die überschritt die Erwartungen bei weitem. Also er ist von ausgegangen, naja, so 100.000 US-Dollar und vielleicht so 85.000 vorbestellte Uhren. Das wäre doch cool. Tatsächlich wurden aber 10 Millionen US-Dollar umgesetzt. Also das ist richtig gut angekommen. Ich war damals auch ein Fan der ersten Stunde, hatte auch so eine Uhr. Und naja, bis 2016, also in 3 Jahren, sind 4 Modelle erschienen. Es gab die Pebble und Pebble Steel. Das waren so Preisklasse 100, 150 US-Dollar Uhren. Und der große Unterschied zu den Smartwatches, wie wir sie danach kennengelernt haben, war halt, dass es eine sehr sparsame, kleine ARM-CPU hatte, einen Cortex-M3 mit 120 MHz. Und das Teil hatte halt eine Akkulaufzeit von einer Woche und nicht von einem Tag. Also ich weiß nicht, wie es heute ist. Also ich habe auch seitdem keine Smartwatches mehr gesehen, habe aber lange vernommen in meinem Bekanntenkreis, dass Leute, die Samsung Galaxy Watches oder was es da alles gab, hatten, naja, dass sie die halt einmal am Tag laden mussten. Und das war schon der Selling Point von dem Teil, dass es sehr effizient und auch minimalistisch war. 128 Kilobyte RAM ist jetzt auch nicht so heavy. 4 MB Speicher für Ziffernblätter, also man konnte sich auch andere Watchfaces installieren und auch kleine Anwendungen konnte man schreiben. Also es gab ein SDK und da konnte man halt selbst dann so Companion-Apps bauen zum Beispiel, dass im Prinzip, wenn du joggen gegangen bist, dass du dann die Route auf der Uhr angezeigt bekommen hast. Also das konnte mit Android und mit iOS-Geräten umgehen, konnte dann halt da Musik abspielen und so weiter, später auch Notifications anzeigen und es gab halt diese Companion-Apps. Ja, das war so ein kleines E-Paper-LCD, Bluetooth 4.0 und ein Jahr später haben sie dann nochmal die Pebble Time und Time Steel draufgesetzt. Also Steel ist immer die Version in so einem edlen Aluminiumgehäuse mit so einem Stahlarmband auch, wenn man möchte. Ja, und die zweite Generation, die hatte halt ein mehrfarbiges Display und auch ein Mikrofon. Betriebssystem haben sie ein bisschen aufgebohrt, war dann aber auch mit knapp 250 Euro doch deutlich teurer und ist deswegen auch nicht so richtig am Markt angenommen worden, weil es dann einfach, der Mehrwert war zu gering für den Aufpreis. Und die Pebble 2, die ist nie erschienen, weil zwischenzeitlich leider das Unternehmen zahlungsunfähig war. Und dann ist es gekommen, dass Fitbit eben Pebble gekauft hat, aber nicht die Firma als solche, sondern nur das Intellectual Property für schlappe 23 Millionen US-Dollar. Und zuvor wurde aber ein Angebot von Citizen Watch, also die ja auch wirklich ein großer Uhrenhersteller sind, ausgeschlagen. Das wäre deutlich lukrativer gewesen. Die haben nämlich 740 Millionen geboten. Und ich glaube, Intel hatte auch noch mal irgendwie 20 Millionen oder 7 Millionen oder sowas geboten. Naja, und Fitbit wurde dann ja auch 2021 von Google für 2,1 Milliarden US-Dollar gekauft. Also anscheinend lukrative Investitionen. Und was ich gar nicht wusste, es gibt auch die sogenannte Rebel-Community, die bis heute eben eigene Server für diese alten Uhren maintained und bereitstellt. Das heißt, man kann diese Uhr von 2013 heutzutage immer noch benutzen, kann sich da Updates installieren und neue Watchfaces und Anwendungen. Und sie haben auch einen eigenen OS gebaut, aus dem aber nie so richtig was wurde. Naja, und jetzt hat halt Ende Januar, kommen wir wieder zurück zum aktuellen Jahrzehnt, hat Google Pebble OS als Open Source freigegeben. Also das ist ein Repo, das wir auch in den Shownotes verlinkt haben, ist im Prinzip ein Fork oder auf Basis von FreeRTOS, also so ein kleines Echtzeitbetriebssystem. Google hat da kein Interesse, das weiter zu vermarkten. Die haben, glaube ich, auch mit ihren Android-basierten Smartwatches genügend eigene Produkte. Das passt da nicht ins Portfolio. Und worüber ich mich persönlich sehr gefreut habe, dass Eric Michikowski hat jetzt angekündigt, diese Uhr neu aufzulegen. Nämlich mit einem neuen Always-On E-Paper-Display, mit einer längeren Akkulaufzeit und verbesserter UI und auch mehr Buttons. Und ich glaube, das kann ganz schön cool werden. Also, to be honest, ich bin kein großer Smartwatch-Fan. Ich habe diese Uhr, ich glaube, 1-2 Jahre gehabt. Und irgendwann hat es mich halt gestresst, diese ganzen Benachrichtigungen, weil wir sehen uns ja eigentlich tagtäglich sowieso immer irgendwelchen Eindrücken ausgesetzt, ja, also während man im Termin ist, ploppt eine E-Mail auf, eine SMS, eine Teams-Nachricht oder was auch immer, während noch parallel auf dem anderen Handy Signal in die DMs rein slidet und so. Also war dann halt für mich alles ein bisschen zu viel, aber ich glaube allein der Liebelei wegen und dass es jetzt halt wieder ein vollwertiges Open-Source-Projekt ist, hätte ich da, glaube ich, Bock mal reinzugucken. Wäre das auch was für euch, so eine richtige Open-Source-Smartwatch? Da kannst du bestimmt auch Rust drauf portieren, Jan, da bin ich mir sicher.
Ich wäre überrascht, wenn da nicht schon Rust drauf ist. ich mag einfach das Gefühl von Armbändern nicht gerne. Also ich glaube, da bin ich einfach die falsche Person für.
Ja, fair.
Ja, ist irgendwie witzig. Aber ist auch ein bisschen Spielerei, muss man gestehen.
Ja, voll. Also wenn das wieder so ein fairer Preis ist, dann würde ich da, glaube ich, mal ein bisschen Geld drauf werfen. Aber wenn das so 250 Euro plus ist, dann würde ich sagen, ja, das lohnt sich dann nicht. Ich habe bereits aus Entwicklungsprojekten gelernt, dass man die nicht alle kaufen sollte. Speaking of Pinebook Pro und so.
Okay, von dem kleinen Review zurück. Schon mal ein Ausblick in die Zukunft. Und zwar GNOME 48 Beta ist jetzt da. Ja, ist an sich, meistens sind Beta-Ankündiger immer noch nicht so super, super spannend. Also die Sachen, die ich uns mal rausgesucht habe, war, es gibt dann quasi einen Wayland-Only-Mode, in dem man X-Wayland nicht mehr braucht, für den GNOME Display Manager. Was auch schon mal ganz spannend ist. Ansonsten gibt es quasi verschiedene Updates für die GNOME-Apps. Also der Calculator, der Calendar, da gibt es immer so kleine Updates. Was mir persönlich nochmal aufgefallen ist, weil ich den halt immer dauernd benutze, aber das Kommando quasi PDF aus der Kommandozeile aufrufen mit Evans. Mhm. Evans wird ersetzt durch eine App, die heißt Papers. Neue Entwicklung, wahrscheinlich in GTK 4.
Cool.
Ja. Und ja, das wäre es erstmal davon. Ansonsten hattest du aber noch einen ganz coolen Link irgendwie gefunden. Und zwar, dass es gab ein Announcement, dass Christian Schaller von Red Hat hat announced, dass sie 2 dedizierte Engineers einstellen wollen, die sie dann abstellen, nur für GNOME und Related Technologies. Also da, wenn ihr da Bock drauf habt, da ist anscheinend ein Job frei.
Cool. Das Jahr des Linux-Desktops, Leute. Es kommt. Finally.
Ja, und von GNOME zu KDE. Jan, was gibt's da?
Genau, da gibt's jetzt KDE Plasma 6.3. Die ist auch wieder ein relativ kleiner Patch, also Feature-wise. Mit dabei ist besserer Support für Zeichentablets. Also das ganze Settings-Menü wurde einmal überarbeitet. Man kann jetzt besser die Zeichentablets kalibrieren. Man kann einen Teil des Tablets auf die gesamte Bildschirmgröße abbilden. Und da hätte ich mal eine Frage an die Zuhörenden. Zeichnet ihr mit einem Tablet auf Linux? Und wenn ja, was habt ihr da für Software zum Zeichnen drauf?
Photoshop.
Das würde mich mal interessieren. Photoshop. Ja gut. Ob gibt das, ja, mit Wine kriegt man da vielleicht noch irgendwas hin, aber genau, auch mit dabei ist besseres Fractional Scaling. K-Win versucht jetzt genau das Pixelgitter eures Bildschirms abzubilden. Und das soll jetzt auch dafür sorgen, dass Fenster besser in Position snappen und die Pixel generell einfach ein bisschen besser aussehen. Und die Farben im Nightlight-Mode sollen jetzt genauer sein. Dazu gibt es noch verschiedene Verbesserungen beim Hardware-Monitoring. Also der System-Monitor verbraucht jetzt weniger Ressourcen und zeigt aber auch mehr an. Und Sandbox-Apps, die nach einem neuen Update mehr Berechtigung benötigen, werden jetzt hervorgehoben. Ich habe das ganze Changelog habe ich in die Shownotes gepackt, aber das sind so die Highlights aus meiner Sicht.
Spannend, wie viel sich da immer tut. Ne? Also das klingt immer so, naja, 6.2, 6.3, so ein bisschen Point-Release, aber da passiert immer echt viel Polishing. Das sind auch oftmals kleine Details, die dann aber auch wirklich die Leute interessiert, die das halt tagtäglich einsetzen. Das finde ich schon gut.
Ich glaube, gerade dieses Fractional Scaling, das wird ein ziemlicher Win sein. Das sagt sich jetzt so leicht, das ist ein kleines Feature, aber es ist, glaube ich, echt viel Arbeit, was in sowas reingeht.
Ja, genau. Total. Also gerade halt so, also vielleicht für die Zuhörer, die das nicht ganz zuordnen können, Fractional Scaling, wenn du halt auch in nicht 100% Schritten deine DPI ändern kannst. So der Klassiker, du hast dein 4K-Display auf deinem Laptop und hast einen 2K-Bildschirm vor dir. Wenn du beides auf 100 hast, ist der 2K-Bildschirm gut lesbar, das 4K vermutlich zu gering. Und wenn man dann aber auf 200% geht, dann ist vielleicht 4K auf 14 Zoll auch wieder zu groß. Das heißt, sowas wie 150 oder 125%, das ist das, was man hier auch Fractional Scaling benutzt, dass das pro Bildschirm nochmal abweichend ist. Ja, und kleiner Scherz im Rande, also Photoshop natürlich hier, Anspielung auf den Opener-Pan. Es gibt tolle Software für Linux. Krita fällt mir da immer ein, die haben auf ganz vielen Konferenzen, haben die immer Stände. Und ich bin total begeistert, immer zu sehen, was für tolle künstlerische Grafiken man mit der Software und dem ordentlichen Tablet da dem Gerät entlocken kann. Kommen wir mal zu den Open-Source-News von OpenSUSE und generell SUSE vielleicht auch. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Der Agama-Installer, das ist ja jetzt hier der neue webbasierte Installer, der im Prinzip auch auf dem Cockpit-Projekt von Fedora basiert, der ist jetzt in der Version 11 erschienen und kann jetzt auch OpenSUSE Slow Roll installieren. Das ist dieses etwas weniger aktiv entwickeltes Rolling Release, wobei weniger aktiv klingt so dilettantisch. Also es wird natürlich schon entwickelt, aber ist weniger Breaking Changes drin und weniger Bleeding Edge. Der Workflow ist ein bisschen überarbeitet worden und ist jetzt auch bekannt, dass der Installer die Basis für Slash 16 sein wird, was ja Ende des Jahres, glaube ich, die erste Version rauskommen soll, wenn ich es richtig weiß. Yast wurde ja entfernt, worüber ich persönlich sehr glücklich bin. Das so XML-basierte Kick-Installationen finde ich immer ein bisschen schwierig. Und es gibt jetzt aber so eine Pre-Postscript-Funktion, die soll dann so ein bisschen das aufgreifen, was jetzt durch Yast eben verloren geht. Und neu ist auch der TPM-Support. OpenSUSE Tumbleweed setzt jetzt auf SE Linux. Das hatten wir ja, glaube ich, schon in einer der vorherigen Episoden kurz erörtert. Das bezieht sich aber auf Neuinstallation. Das heißt, bestehende Systeme werden beim Update nicht angepasst. Dann habt ihr auch weiterhin AppArmor. Das wird auch weiterhin noch unterstützt. Und OpenSUSE Leap und SLE 15 sind davon ohnehin nicht betroffen. Also das ist halt alles, was SLES 16 oder OpenSUSE Leap 16 und Tumbleweed und so weiter betrifft, wurde jetzt hier einmal der Cut gemacht und ist jetzt der neue Standard. Dann gibt es ein Projekt, das hatte ich gar nicht so auf dem Radar, und zwar ist es das Reproducible Builds RBOS-Projekt. Ich finde den Namen aber ein bisschen ungünstig, weil es ist natürlich hinreichend bekannt, dass RBOS eigentlich die Abkürzung für Rebecca Black OS ist. Ja, also eine weitere Distro nach Hedda Montana Linux und Bibian GNU Linux. Da hätte man einfach mal ein bisschen näher hingucken müssen. Und der Grundgedanke dabei ist, dass Pakete, die aus dem gleichen Quellcode mit den gleichen Tools gebaut werden, sollen bitgenau gleich sein. Es geht da auch wirklich um Distributionen untereinander. SUSE mit Debian zum Beispiel oder Fedora. Das heißt, der Outcome von dem Projekt wäre, dass dann Distributionen untereinander prüfen könnten, ob die Pakete auch authentisch gebaut wurden, weil ja das Tooling überall gleich ist. Und das ist wohl gar nicht so ein einfaches Unterfangen, weil eben unterschiedliche Compiler auch Timestamps in unterschiedlichen Formaten hinterlassen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwo mal so Rust oder C oder Golang-Code kompiliert habt und ihr führt da mal das File-Kommando drauf aus, dann sind da je nach Version und Architektur echt komische Timestamps noch drin. Naja, und Debian arbeitet seit 10 Jahren an dem Thema und ist da jetzt auch so ein bisschen in der Vorreiterrolle. OpenSUSE macht das jetzt auch schon seit 10 Jahren und sie haben jetzt einen Meilenstein erreicht, denn sie konnten jetzt OpenSUSE mit 100% reproduzierbaren Paketen bauen. Und das wird hier als Breaking Change oder als großer Meilenstein definiert, der gefeiert werden soll.
Ich muss sagen, zwischendurch seit quasi, was du erwähnt hast, denke ich so ein bisschen bei Friday.
Ja, das war natürlich nicht meine Absicht, lieber Felix.
Schade, jetzt ist erst Montag.
Ja, aber wenn die Folge rauskommt, ist ja Freitag, liebe Zuhörer, dann könnt ihr hier vielleicht pausieren und könnt mal, vielleicht packt man das auch in die Shownotes für die Leute, die da mimetisch nochmal einsteigen wollen. Ist, glaube ich, auch ein Rabbit Hole, wo man mal reinhören kann. Ja, und die letzte SUSE News, die ich mitgebracht habe, ist die Public Beta von SLES 15 SP7. Das ist ein sogenanntes Consolidation Service Pack. Das heißt, da werden vor allen Dingen kleinere Änderungen mit eingebaut, vor allen Dingen so ein paar Stack-Updates. Also Ruby ist jetzt 3.4, Python 3.13 haben wir, PHP 8.3 und das finde ich sehr interessant, es gibt jetzt ein neues Systems Management Module mit Salt und Ansible. Und da werde ich natürlich sofort hellhörig, weil dann denke ich sofort an den SUSE Manager und an Uyuni oder an Ansible und hoffe natürlich, dass da ein bisschen an der Integration gearbeitet wird. Aber das werden wir sicherlich nächsten Monat auf der SUSECon erfahren. MariaDB gibt es in der Version 11.8 LTS und der Release Candidate soll zwischen März und April erscheinen und vermutlich dann so gegen Ende des Jahres vielleicht dann GA gehen. Und weiterhin ist aber kein OpenSUSE Leap 15.7 geplant. Aber Leap 16 dürfte auch dieses Jahr erscheinen. Und damit wechseln wir von SUSE mal zu Pi-hole und Jan kann uns erzählen, was es in der neuen Hauptversion so Neues gibt.
Genau, es gibt jetzt nämlich Pi-hole V6. Wer das noch nicht kennt, Pi-hole ist so ein selbst gehosteter DNS-Server, der Domains filtern kann. Also wenn dann dein Gerät versucht, auf irgendeine Domain zuzugreifen, die bekannt ist, dass da nur eigentlich Werbung drauf liegt, dann kann Pi-hole das blocken. Und das, wenn man das im Namen schon entnehmen kann, ist es gedacht dafür, dass man das auf einen Raspberry Pi schmeißt bei sich zu Hause und das da selber hostet. Und in Version 6 ist der Webserver und die REST API jetzt direkt integriert. Vorher musste man einen separaten Light-HTTPD haben, also Light-TPD eigentlich ausgeschrieben. Und es gibt jetzt auch Unterstützung für Subscribed Allow Lists. Das kann man sich so vorstellen wie Blocklisten, also Domains, die man nicht erreichen soll, aber andersrum halt nur Domains, die man erreichen soll, sodass man quasi eine Liste hat mit Domains, die erreichbar sind. Und dadurch, dass sie subscribed sind, werden die dann auch automatisch aktualisiert. Mehrere von den Konfigurationsdateien wurden zusammengelegt und die findet man jetzt in einer reichhaltig kommentierten etc.pihole.toml. Toml ist ein Format, das kenne ich größtenteils aus Rust. Das erinnert so ein bisschen an das INI-Format von ganz früher. Aber es ist ein bisschen strukturierter und genau im Gegensatz zu JSON kann man da auch Kommentare hinterlassen, also auch laut der offiziellen Spec. Es gibt auch, dadurch, dass man jetzt einen eigenen Webserver hat, gibt es jetzt auch eigenen HTTPS-Support. Das Ganze unterstützt eigene oder automatisch generierte Zertifikate und das Docker-Image basiert nun auf Alpine. Das sorgt dann dafür, dass das auch ein gutes Stück kleiner ist.
Cool.
Und von Pi-hole geht es dann jetzt weiter zu Patch-Management mit Christian.
Genau, der übliche Blog über Linux Patch Management News und da gab es gar nicht so viel. Also bei Uyuni gab es wieder ein paar Neuigkeiten. Also bei SUSE scheint sich generell in Bezug nehmend auf die Distribution ein bisschen was zu tun, denn es gab eine Umfrage für eine neue Distribution für Uyuni. Also es geht quasi um den Host des Containers. Uyuni ist ja seit der Version letzten Jahres und seit SUSE Manager 5.0 containerisiert. Das heißt, man braucht halt im Prinzip nur einen Mini-Linux, das Podman hat, und kann dann im Prinzip die Anwendung ausführen. Und die Images, die es da gibt, die man einfach aus einer eigenen Container-Registry runterladen kann, das sind SLE 15 SP6 Images. Und bisher war es so, dass dafür das OpenSUSE Leap Micro 5.5 benutzt wurde. Das ist im Prinzip das transaktionale Pendant zu OpenSUSE Leap 15.5. Und das ist jetzt aber EOL, weil ja OpenSUSE Leap Micro 6.1 erschienen ist. Wir, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen thematisiert. Ja, und jetzt hat man ein unmaintainedes Betriebssystem. Das ist natürlich nicht cool. Und das Problem, mit dem sich die Community jetzt konfrontiert sieht, ist, dass es Leap Micro ja auch noch gibt. Das wird aber nur 12 statt 15 Monate mit Patches versorgt. Und der Aufwand für das Uyuni-Team, das zu validieren und zu testen, der ist einfach zu hoch. Ja, also das heißt, was die eigentlich machen, das glaube ich auch nochmal ganz wichtig, wenn man das mal hört, die testen und validieren den Betrieb des Containers über die eigenen Golang-Tools. Also die haben da selbst eine kleine Toolchain gebaut, sind so 3-4 Golang-CLI-Kommandos, die dann halt eine Container starten, konfigurieren, Daten rüber migrieren, yada, yada. Und das wird halt validiert. Und das können sie aus Teamgrößengründen nur mit einer OpenSUSE-Distribution tun. Das heißt also, man kann prinzipiell auch das auf einem klassischen Ubuntu, Alma, Linux, you name it, ausführen. Hat dann halt in Anführungsstrichen den Nachteil, dass das halt nicht offiziell getestet wurde. Was aber nicht heißt, dass es nicht funktioniert, weil im Endeffekt, es ist halt Podman, was hier gemacht wird. Ne? Also es wird halt ein Podman-Pull, Podman-Run, ein bisschen Volume-Mounts und so weiter gemacht. Und das ist ja ein Standard, den es auf vielen Distributionen gibt. Naja, und auf jeden Fall in der Umfrage, die wir auch mal in den Shownotes verlinkt haben, liebe Zuhörer, steht zur Auswahl einerseits OpenSUSE Micro OS. Das ist im Prinzip das transaktionale OpenSUSE Tumbleweed Rolling Release. Und das ist auch die Präferenz, weil die meisten Leute sagten, naja, das interessiert mich jetzt nicht, was das für ein OS drunter ist, weil ich habe ja eh nur diesen Container und den kann ich dann auch nochmal wegwerfen und neu starten, wenn es Probleme gibt. Und die andere Option wäre OpenSUSE Tumbleweed, also ein konventionelles Rolling Release mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich glaube, MicroOS wird vermutlich das sein, was sich durchsetzt, weil Leute halt einfach keinen Bock haben, sich um das Betriebssystem zu kümmern. Also das ist halt standardmäßig, installierst du dieses transaktionale OpenSUSE, das kann auch automatisch sich patchen und Neustarts machen und Container neu starten. Du musst da im Prinzip wenig machen. Das Einzige, wo du vielleicht so mal reinstolperst, ist, wenn du so ja, Backup-Agents in deiner VM installieren willst und den gibt's halt nicht für dieses Betriebssystem. Dann kann es ein bisschen hässlich werden. Aber prinzipiell fand ich das auch ganz gut, den Ansatz, nur so ein Mini-Linux zu haben. Naja, Link ist in den Shownotes. Guckt gerne mal vorbei und lest euch durch, was die Leute dazu sagen. Vielleicht habt ihr ja auch selbst eine Meinung zu. Das Projekt freut sich über Input. Ja, und weniger erfreulich war, glaube ich, der Input von OBS gegenüber dem Fedora-Projekt. Was ist da denn passiert?
Genau, und zwar Joel Bethke vom OBS-Projekt hat angekündigt, dass er eine Markenrechtsklage erwägt, sollte Fedora die OBS-Flatpaks nicht entfernen. Uff. Klingt jetzt erstmal ziemlich reißerisch, aber das Problem ist schon irgendwie valide, finde ich. Es geht nämlich darum, dass Fedora selber Flatpaks erstellt hat für OBS. Vielleicht, wer OBS nicht kennt, das ist eine Software, die kann man zum Aufnehmen von seinem Bildschirm, zum Streamen und auch für virtuelle Kameras benutzen. Und zwar hat Fedora selber ein Flatpak erstellt. Es gibt auf dem FlatHub ein offizielles Flatpak vom OBS-Team. Und die Version von Fedora hatte eine neuere Qt-Version, hatte Probleme bei der Hardwarebeschleunigung und Probleme beim OpenH264-Encoder und wurde, wenn man Fedora installiert, Nutzenden mit höherer Priorität angeboten als die offiziellen Flatpaks vom OBS-Team. Das heißt, wenn man über die Kommandozeile oder wo auch immer OBS installiert hat, ist man per Default immer bei der Fedora-Version gelandet. Und die Nutzenden wussten gar nicht, dass das nicht das offizielle Flatpak ist und haben sich dann mit ihren Fehlermeldungen beim OBS-Team gemeldet, was damit aber gar nichts anfangen konnte. Joel hat dabei auch kritisiert, dass es gar nicht ausreichend ersichtlich war, dass es sich nicht um offizielle Flatpaks handelt, und hat das Fedora-Team gebeten, also das Problem zu lösen und das Flatpak eigentlich zu löschen am besten. Und Fedora hat da nichts unternommen. Und dann kam es halt zu dieser Ankündigung der Klage, weil von Fedora keine Lösung in Sicht war. Mittlerweile ist der Streit allerdings beigelegt. Die Klage ist vom Tisch. Und Fedora will jetzt zunächst eine korrigierte Version bereitstellen und auf lange Sicht Nutzenden deutlicher machen, wo sie Fehler zu melden haben und ich denke auch damit dann deutlich zu machen, das ist die Version von Fedora und die offizielle Version, dass man das besser unterscheiden kann. Und da kam grundsätzlich so ein bisschen die Frage auf, muss Fedora überhaupt selber Flatpaks bereitstellen, wenn die MaintainerInnen das schon machen? Ist das wirklich ein Mehrwert?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Mehrwert besteht ja darin, dass die halt auch selbst einfach eine Toolchain haben, wo sie Anwendungen bauen und testen und im Endeffekt dadurch auch sichergestellt wird, dass die Anwendung so funktional ist. Die haben da, glaube ich, einen eigenen Store gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht. Ne? Also ich glaube, mittlerweile buchen oder hängen die auch den ganz normalen, die offizielle Flatpak-URL ein, wenn ich es richtig weiß. Weißt du, wie das aussieht, Felix?
Ich weiß nicht genau. Ich hätte mir halt vorstellen können, dass sie es irgendwie gemacht haben und sagen, okay, wir wollen halt eine möglichst coole Experience und dass das Flatpak halt dann direkt da ist. Aber wenn es da schon eins gibt, dann ist das eigentlich ein bisschen Doppelmoppel und ich glaube, da gab es wahrscheinlich ein Missverständnis irgendwie.
Ja, ich sehe gerade, FlatHub ist hier eingehängt bei meinem Fedora 40. Ach nee, das war PopOS. Die haben immer so einen eigenen kuratierten Shop gehabt. Und den haben sie dann aber auch, glaube ich, in der letzten Version entfernt. Ja, ja, aber ein bisschen schade, dass es so weit kommen musste. Aber ist doch schön, dass es jetzt eine Einigung gegeben hat und keine Anzeigen gestellt werden müssen.
Anzeige ist raus.
Genau, oder Kleinanzeige
Anzeige ist raus. Anzeige ist doch nicht raus.
Ja, Anzeige ist doch nicht raus. Genau, Und dann kommen wir schon zu den Kurznews mit Felix.
Ja, genau. Und das erste davon ist, es gibt jetzt Incus 6.9, nochmal als Remember quasi, eine Alternative zu LXD. Und die neue Incus 6.9 enthält einen Command für Virtual Machine Memory Dumps und die Möglichkeit, Network ACLs auf ACLs auf Bridge Networks zu setzen. Schon mal ganz praktisch. Ansonsten ein bisschen Bubble-Update. FreeBSD 13.5 als meiner Release fixt den Year 2038 Bug. Und also obwohl BSD, also FreeBSD 13.5, es gibt schon 15 und ist eigentlich auch EOL in einem Jahr, also die 13er-Variante ist in einem Jahr EOL. Aber für alle Leute, die sich da Sorgen gemacht haben, also das Filesystem da unterstützt damit jetzt Daten quasi bis 2106.
Also. Ja, Museen freuen sich, Felix, oder irgendwelche abgeschotteten Anlagen, die Dinge tun, komplett isoliert, die kannst du dann noch weiter benutzen.
Ja, man muss aber auch patchen dann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ansonsten gibt es den zweiten Point Release von Ubuntu 24.04, also von Noble Numbered. Und jetzt quasi der zweite Point Release, also 24.04.2, kommt mit Kernel 6.11 und ist wie alle Point Releases eigentlich eine Kuratierung von Security Patches und solchen Sachen. Ja. Ansonsten Veranstaltungstipps?
Ja, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und da findet als nächstes die SUSECON 2025 statt, nämlich zwischen dem 10. März und dem 14. März im Löw's Sapphire Hotel in Orlando, Florida. Da gibt's wieder viel Vorträge und Workshops rund um SUSE-Technologie. Das Programm ist auch schon online, könnt ihr mal reingucken, ist in den Shownotes verlinkt. 120 Sessions gibt's, ein paar weniger als letztes Jahr. Und es gibt auch wieder kostenlose Zertifizierung. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Auch da könnt ihr mal in den Shownotes vorbeigucken. Also wenn ihr zufällig da seid und da mal rein zufällig noch den SUSE Certified Administrator für, keine Ahnung, Neuvektor, SUSE Multi-Linux Manager oder was auch immer machen, dann kann man da ein bisschen Geld sparen. Ist immer ganz nett, weil es kostet ja nichts, ne? Und wenn man es halt nicht schafft, dann tut es ja auch nicht weh. Dann hat man nur eine Stunde seiner Lebenszeit verschenkt und muss nicht beim Chef, bei der Chefin sagen, oh, hast du noch mal hier ein paar Euros für die nächste Prüfung? Das ist dann immer so ein bisschen ein sehr schönes, niederschwelliges Angebot, wie ich finde. Wir selbst werden auch da sein. So sind auch in einer kleinen Gruppe wieder unterwegs und haben auch vor, da ein bisschen Stimmen einzufangen und auch für euch wieder ein bisschen zusammenzufassen, was es da Neues gibt. Vielleicht kriegen wir wieder ein Interview mit den Leuten hinter dem Multi-Linux-Manager-Projekt. Das werdet ihr dann einfach in eurem Feed sehen, ob da neue Episoden auftauchen. Aber ich bin da optimistisch. Dann haben wir als nächstes die Chemnitzer Linux-Tage. Die sind im Prinzip ja direkt danach, das ist der 22. und 23. März, in den Räumlichkeiten der TU Chemnitz. Und falls ihr das nicht wisst, die Chemnitzer Linux-Tage ist eines der ältesten und größten Linux- und Open-Source-Events im deutschsprachigen Raum. Programm ist schon online, ist auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Ich selbst darf auch wieder da zum Programm beitragen. Es gibt einen Workshop, Grundlagen der Linux-Administration, wo man dann 3 Stunden lang im Prinzip erfahrt, ist ja schön gut, dass ich dieses Linux-System habe, aber was stelle ich damit jetzt eigentlich so an? Dann gibt es auch noch einen Vortrag zum Thema Infrastruktur und Security-Tests, da freue ich mich auch drauf. Und wenn ihr euch generell fragt, ob diese Veranstaltung was für euch ist, könnt ihr mal einen Konferenzbericht vom letzten Jahr in den Shownotes begutachten. Da sind ein paar Bilder drin, ein paar Notizen und vielleicht taugt es euch ja. Und dann ganz kurz nochmal wiederholt, wir haben ja von dem Self-HTML-Treffen gesprochen, 23. bis 25. Mai 2025, Jugendherberge nahe des Hauptbahnhofs in Mannheim. Gerne vorbeigucken, es gibt gemeinsames Essen, Erfahrungsaustausch und eine MitgliederInnenversammlung, wenn das was ist, das euch interessiert. Und ich glaube, wir haben gar keine Konferenzen mehr großartig geplant dieses Jahr, oder Jan, Felix? Also
ich bin vielleicht bei den Container Days in Hamburg, das steht aber noch nicht fest.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war, glaube ich, auch noch im Raum, weil das eben nicht so weit ist. Und ich glaube, da hatte ich auch noch drüber nachgedacht. Ansonsten sind, ja, es ist manchmal so eine Abwägung auch, ne? Ob sich der Weg dann immer für manche kleinere Sachen so ein bisschen lohnt.
Ja.
Ist ja doch immer alles relativ weit. Also, ja. Aber an sich, ich glaube, nur von uns dreien, glaube ich. An sich sind ja noch ein, also es hat ja gerade erst angefangen.
Das stimmt, ja. Ja, aber das Jahr hat schon echt wieder gut angefangen, ne? Also im Prinzip letztes Jahr beendet mit dem Kongress, dann hier gleich Config Management Camp, FOSDEM haben wir geskippt. Dann jetzt hier gleich CLT, SUSECON, Red Hat Summit ist ja auch im Mai wieder, Frostcon im August, ne? Also das sind so die üblichen Dinge, die sind schon verplant und ja, man kann halt auch leider nicht auf jede Konferenz gehen. So ein bisschen wie dieser Festival-Sommer. Du kannst nicht jedes Festival mitnehmen, glaube ich. Und damit kommen wir zu den Tool- und Medientipps. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt KeyPunch. Und das ist eine schöne, kleine, aufgeräumte Typing-Test-Anwendung für GNOME. Also wenn man jetzt einfach mal, nachdem man 12 Schrauben seiner 2 Kilo schweren Tastatur entfernt und alles neu geflasht hat und wissen will, ob die Tastatur noch soweit funktioniert, kann man das mal ausprobieren. Da wählt man eine Sprache aus, kriegt dann halt Wörter angezeigt, muss die runtertippen und sieht dann halt am Ende, wie viel Words per Minute hat man hinbekommen, wie hoch ist die Fehlerquote. Also im Prinzip, Leute, die sich mit mechanischen Tastaturen beschäftigen, kennen ja vermutlich so Webseiten wie MonkeyType. Und wenn man das halt einfach gerade nicht aufrufen kann oder will, dann kann man das auch lokal mit KeyPunch tun. War meine Entdeckung des Monats und hat mir bei meinem Dilemma geholfen.
Ja, das sieht ganz cool aus.
Genau, ich habe euch Frida mitgebracht. Und zwar ist das ein Programm, mit dem man, wie beschreibe ich das am besten? Es ist wie ein bisschen wie ein Debugger, aber zum Skripten. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und zwar kann man damit alle möglichen Sachen machen. Also man kann Speicher angucken, bearbeiten, man kann die Module angucken, die in einem Programm geladen sind. Man kann Funktionen hooken, man kann selber irgendwie Assembly reinbasteln in das Programm und dann quasi hat man auch eine Konsole, mit der man dann, die man in das Programm indiziert und dann mit dem Programm arbeiten kann. Das Ganze ist vor allem, also es funktioniert für alle Programme, aber für Objective-C und für Java gibt es nochmal extra Methoden, die dann quasi direkt auch die Fähigkeiten von diesen Sprachen einbinden. Also wer zum Beispiel eine Android-App debuggen möchte, kann damit dann super arbeiten. Und da gibt es dann auch direkt Möglichkeiten, um mit Objekten aus diesen Programmiersprachen direkt zu interagieren. Und genau, das Ganze hat ein JavaScript-API, ein C-API, ein Swift-API und ein Go-API. Und ich empfehle allen, die das JavaScript-API benutzen wollen, guckt euch auf jeden Fall die TypeScript-Bindings an. Dann macht das Ganze viel, viel mehr Spaß, weil dann muss man nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Typfehler raussuchen und versteht auch, warum irgendwas gerade nicht funktioniert. Genau.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Deep down in the Grassroots. Grassroots-Rules. Ich habe ziemlich High-Level-Medientipp, der auch tatsächlich schon ein bisschen ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber ich muss sagen, ich mag den Stil und es hat mir irgendwie Spaß gemacht zu lesen. Bin ich über ein Buch gestolpert, das heißt weniger schlecht programmieren.
Ah, cool.
Und ich glaube, im Intro, als wir darüber gesprochen hatten, hat Christian auch schon angedeutet, er hätte das auch irgendwann mal gelesen und wir könnten jetzt noch mal kurz drüber sprechen. Also es ist schon, glaube ich, von 13, also ist schon ein bisschen angebaut. Ja. Aber ich mag den Stil quasi, noch mal den Fokus zu schärfen. Okay, für wen ist eigentlich Code zum großen Teil eben nicht nur für den Computer und den Compiler, sondern eben auch für sich selber, für später und für andere Leute. Ich finde manchmal, selbst wenn man das Gefühl hat, ich finde zum Beispiel auch manche Perspektiven zu sagen, ja, der Punkt, der Spot, an dem man denkt, man ist schon ganz gut, ist eigentlich auch gefährlich. Man ist wahrscheinlich gar nicht so gut, wie man denkt.
Ja, das ist super. Also ich fand auch, er hat es, glaube ich, genannt in dem Buch, der Unterschied zwischen einem unwissenden Programmierer, einer unwissenden Programmiererin, die sich dessen nicht bewusst ist, gegenüber einer Person, die sich dessen bewusst ist, dass das im Prinzip so der Long-Term ist, also der Erfolg, auf den du hinzuarbeiten solltest, einfach zu wissen, wo sind deine Punkte, von denen du wirklich überhaupt gar keine Ahnung hast und inkompetent bist, versus wo du ganz okay drin bist. Ja? Mhm. Also das fand ich sehr erhellend, auch so ein paar Paradigmen so aus dem echten Leben. Das fand ich sehr, sehr kurzweilig, liest sich sehr, sehr schön.
Ich glaube, die beiden, ne? Das ist, glaube ich, von Katrin Passig und Johannes Jander, also zwei Autoren.
Hast recht. Ja, ist auch schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe und wundert mich auch echt, dass es da keine neue Auflage gibt, weil das ist eigentlich so ein Thema, das geht auch immer, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Also
ja, tatsächlich kann man auch eine ganze Reihe aus der manche Bücher aus der Kategorie kann man sich eigentlich immer mal wieder angucken. Auch hier Principles of Software Craftsmanship und sowas, das sind halt irgendwie so Sachen, ja, die altern ja auch nicht. Und man vergisst ja auch viele Sachen. Also es ist ja immer so ein bisschen, tatsächlich setzt das ja immer nur den Impuls darauf, wenn man es gerade gelesen hat, in den nächsten Wochen mal dediziert mehr auf X, Y oder Z zu achten.
Ja.
Und deswegen kann man das eigentlich regelmäßig mal wieder rauspacken. Ich glaube, Pragmatic Programmer war auch noch so ein Ding, was ich auch ähnlich ist, was glaube ich auch ähnlich, also wahrscheinlich international wesentlich bekannter und fand ich auch gar nicht so schlecht.
Ja, schöner Tipp. Ja, und damit sind wir am Ende der Episode angelangt, liebe Zuhörer. Wenn ihr es bisher hindurchgehalten habt, dann freut uns das sehr. Feedback ist uns weiterhin sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann sendet sie gerne per E-Mail an podcast@sva.de. Wir freuen uns auch über Kommentare über Podigy. Verwendet auf Social Media sehr gerne den Hashtag der Episode Rustration. Rustration haben wir uns da geeinigt, wie wir es jetzt aussprechen, Jan?
Ist beides gut.
Beides gut, okay. Also dann gerne Rustration oder Rustration, je nachdem, was euch mehr taugt. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Jan Felix, vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, gerne.
Gerne.
Vielen Dank an die Zuhörende nochmal und dann viel Spaß am Gerät und bis zu einer der nächsten Episoden. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.